Heute beim Deutsch der 1 Audioerlebnis.
Man muss nicht immer alles so leistungsbezogen tun. Und im Bereich Taschengeld genauso. Sondern, und da kommen wir wieder auf mein Lieblingswort, intrinsische Motivation. Ich finde eher diese zu stärken und sich Gedanken darüber zu machen, wie man die fördern kann, finde ich viel, viel spannender, als sich durch Geld irgendetwas zu erkaufen. Und wenn es ist, dass man erkauft, dass die Kinder dies und jenes tun und machen.
Ich finde das sehr faszinierend. Ja. Übrigens, der Matthias hat noch was hinterhergeschickt, fällt mir gerade ein. Super Idee. Ah nee, das war meine Antwort. Super Idee. Japan wurde auf jeden Fall kulturell sehr beeinflusst. Und dann sind die Milchprodukte gekommen. Dann ist auch anscheinend McDonald's gekommen und so weiter. Und ja, der Rest ist Geschichte. Aber es ist kein Zufall, wie wir zu dieser Ernährungsweise gekommen sind, die wir jetzt haben. Das hat alles eine Geschichte. Und kaum jemand denkt darüber nach, warum essen wir so viele Milchprodukte? Herzlich willkommen zum Deutschlehrer-1-Audio-Erlebnis. Heute wieder mit der singenden Deutschlehrerin
Denise.
Denise, du bist allgemein gut drauf. Ich habe aber den Eindruck, heute bist du noch mal besser drauf, siehst irgendwie noch besser aus.
Oh, danke schön.
Was ist los? Ich möchte gerne das Geheimnis erfahren.
Ich habe gefastet gestern und ich habe sogar Montag gefastet. Ja, ich habe meine Ernährung ein bisschen umgestellt, beziehungsweise die Ernährungszeit. Also ich mache jetzt wieder dieses 16-8 und ich schaue, dass ich zweimal die Woche sogar faste. Zum einen, weil ich im Dezember und im Januar natürlich ein bisschen zu viel gefuttert habe und zum anderen dachte ich mir, das ist ein ganz guter Boost für meinen Körper und es wirkt. Es wirkt wirklich Wunder. Ich habe besser geschlafen, meine Haut sieht frischer und besser aus und ja, gestern hatte ich sogar ganz, ganz wenig Hunger, muss ich sagen, obwohl ich gefastet habe. Und ich mache wirklich Wasserfasten. Also ich trinke dann nur Wasser.
Du sagst, obwohl du gefastet hast, würdest du nicht sagen, nach ein paar Tagen, weil du gefastet hast, der Magen, der sich verkleinert und man gewöhnt sich daran, einfach weniger zu essen?
Ich glaube nicht, wenn du Intervallfasten machst wie ich, dass du wirklich nur einen Tag nichts isst. Wenn, dann müsstest du in die Ketose kommen und zwar so stark, dass du kein Hungergefühl mehr hast. Und das hast du eigentlich erst nach, ich weiß nicht, manche sagen nach 2 Tagen, manche sagen nach 18 Stunden, ist ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, da ja, so weit war ich noch nicht. Aber ich habe trotzdem den Unterschied gestern gemerkt. Montag hatte ich so einen Hunger, oh mein Gott. Deswegen habe ich getrunken wie eine Wahnsinnige. Aber ich habe es gut überstanden und heute Morgen habe ich erstmal eine Banane gegessen.
Gönn dir.
Dankeschön.
Das Wort Ketose habe ich von dir gelernt. Ich weiß noch genau wo und ich weiß, also genau wann, ich kann mich genau an den Moment erinnern. Erinnerst du dich auch noch dran?
Nein.
Ketose habe ich von dir gelernt in einem Café hier in Köln auf der Aachener Straße. Da saßen wir und du hast mir das ganze Konzept von Fasten und wenig Kohlenhydrate oder langkettige Kohlenhydrate, also die, die der Körper langsam verbrennt. Kannst du noch mal kurz erklären, was Ketose ungefähr ist?
Ketose ist die Fettverbrennung. Also du kommst irgendwann dahin, dass der Körper nämlich kein Glucose mehr hat, das er verbrennen hat und dann geht er an die Fettreserven. Also viele sagen, dass Ketose sowieso die ganze Zeit über in deinem Körper stattfindet, aber da kommst du wirklich irgendwann in diese starke Ketose rein und du merkst es. Also es gibt die Ketogrippe, sagt man, man fühlt sich erstmal schlapp, man fühlt sich erstmal schlecht, man fühlt sich, als würde man eine dicke Erkältung bekommen und das ist der Moment, wo dann von Glucose eben umgestellt wird auf die Fettreserven. Und viele sagen, dass diese Art von Energie sogar besser für das Gehirn ist. Ganz interessant, oder?
Ich war öfter, glaube ich, in diesem Zustand auch beim Fasten. Und es ist wirklich so, dass die meisten Leute sagen, dass sie nach vielleicht 5 Tagen, 6 Tagen oder 10 Tagen sich besser fühlen, wenn sie nur abends etwas essen und tagsüber nicht die ganze Zeit von Mahlzeiten ja, so unterbrochen werden. Das sagen eigentlich fast alle. Der einzige Punkt, den ich kenne, den viele dann doch falsch machen, ist, dass sie abends sehr deftig essen, also sehr schwere Sachen essen, riesige Fleischportionen, Süßigkeiten und so weiter und dann am nächsten Tag überrascht sind, dass sie weniger Energie haben und lange schlafen, lange müde sind. Das ist eigentlich so die einzige Ausnahme. Die, die das nicht machen, mir hat das auch erstmal jemand erklärt, ne? Der hat gesagt, hey, du isst viel zu schwer, iss nicht so schwere Sachen am Abend. Man denkt ja, ich muss schwere Sachen essen, damit ich Energie habe, aber es ist umgekehrt, je schwerer die Sachen dann sind, desto weniger Energie hast du.
Richtig.
Das habe ich dann gelernt und ja, das ist schon krass. Es ist erschreckend, wie wenig Menschen auf der Welt in ihrem Leben einfach mal gefastet haben. Also es ist immer noch ein Nischenthema. Also du kannst ja mal Leute fragen, dann nennen sie Fasten, wenn sie keine Süßigkeiten essen. Ja, also sie essen alles normal, aber keine Süßigkeiten. Würdest du sagen, das ist Fasten?
Nein, also das ist nur eine Restriktion.
Mhm. Ein Verzicht.
Ein Verzicht, genau.
Ein Verzicht.
Wie ist es mit dir? Hast du schon mal richtig gefastet? Wasserfasten? Hast du das schon mal gemacht? Also mindestens 24 Stunden?
Wasserfasten? Ich glaube, unfreiwillig habe ich sowas schon gemacht, dass ich irgendwie einfach aufgrund von Arbeit und Lernen und so, ich bin oft in so einem Zustand, dass ich vergessen habe zu essen. Das ist schon öfter passiert. Ich habe sowieso allgemein die Tendenz, nicht so viel zu essen. Ich kann sehr viel essen, ich kann aber auch sehr lange gar nichts essen. Sehr extrem. Also ich komme mit beidem sehr gut klar. Wie ich glaube, die meisten Menschen, wenn sie sich einmal darauf einstellen. Aber Wasserfasten, wie lange würde das denn gehen?
Also ich habe es mal 8 Tage ausgehalten.
Mhm.
Und am 4. Tag ging es mir richtig schlecht. Das war wirklich der Moment, wo ich dachte, okay, ich glaube, ich brauche was zu essen. Aber als ich das überwunden hatte, ging es mir wundervoll. 8 Tage ist mein Rekord. Es gibt manche Leute, ich bin in so Facebook-Gruppen, und es gibt manche Leute, die übertreiben es, die machen es dann wirklich 40 Tage, manche sogar länger. Das wäre mir viel zu gefährlich, weil irgendwann berichten die dann auch, dass denen die Haare ausfallen. Also das ist dann, glaube ich, nicht mehr gesundheitsförderlich. Aber so ein paar Tage am Stück tut manchmal ganz gut. Das verjüngt ja auch irgendwie den Körper, sagt man. Ich weiß nicht, ob die Autophagie was sagt?
Klar, das heißt, der wird aufgeräumt. Ne? Zellen werden irgendwie Proteinzellen oder in Zellen wird Müllprotein irgendwie abgebaut, weil man nicht die ganze Zeit, der Körper ist nicht die ganze Zeit damit beschäftigt, Essen zu verarbeiten, dann kann er sich die Zeit nehmen, diese schlechten Proteine, diesen Müll abzubauen.
Ja, ich nenne es auch alte Zellen, schlechte Zellen und so weiter, werden dann abgebaut. Deswegen sehen Menschen auch nach 7 Tagen Fasten plötzlich so frisch aus und sie fühlen sich um einiges besser. Ja, das ist wirklich der Autophagie.
Ja, Effekt.
Genau, der Autophagie-Effekt.
Du willst mir also sagen, das ist das Geheimnis, warum du so frisch heute aussiehst?
Ich glaube schon.
Seit wann bist du jetzt
hier? Und ich habe viel geschlafen diese Nacht, endlich.
Seit wann bist du am Fasten?
Ach so, ich mache das jetzt seit noch nicht so lange, vielleicht jetzt 10 Tage, dass ich das in diesem Rhythmus mache. Aber ich habe das letztes Jahr gemacht, vorletztes Jahr. Ich hatte eben so ein bisschen die Kontrolle verloren im Dezember und im Januar und habe gemerkt, dass ich nicht mehr in meine Kleidung passe. Und das fand ich nicht so schön. Und ich habe es auch in meinem Gesicht entdeckt, wo ich so dachte, oh mein Gott, nein, ich fühle mich zu oft gedunsen und ich muss was tun. Und wenn ich einmal so die Kontrolle verliere, komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich sage, okay, jetzt stopp.
Jetzt stopp.
Und jetzt fühlt sich die Kontrolle auf jeden Fall um einiges besser an, anstatt sich dann so gehen zu lassen. Aber zur Weihnachtszeit muss das einfach sein. Zu viele leckere Süßigkeiten.
Wir haben ja vorgestern eine Dokumentationsserie geschaut. Du.
Genau, mein Mann Roman.
Und ich. Wir haben uns das angeschaut und die Serie heißt auf Deutsch übersetzt Du bist, was du isst mit Doppel-S. Auf Englisch, ich glaube auf Englisch You are what you eat. Mhm. Einfach so hieß
es. Genau, und es ist eine Zwillingsstudie. Ich glaube, da gibt es nämlich 2 Filme, aber das ist die Zwillingsstudie.
Zwillingsstudie, also mit vielen Zwillingspaaren. Eine Gruppe hat sich dann, war es vegetarisch oder vegan?
Vegan.
Vegan ernährt, also gar keine tierischen Produkte, sogar keine Milchprodukte. Und das andere Zwillings, der andere Zwilling,
genau,
der andere,
das andere Zwillingspaar wird
Zwillingskind, war Erwachsene alle. Der andere Zwilling hat dann Mischkost, also weiterhin auch tierische Produkte, Fleisch, Käse, Milch weitergegessen und sie machen das über 2 Monate und sie messen, was sich im Körper verändert. Und das ist eine Serie, es geht über mehrere Teile und irgendwann in einer Pause haben wir diskutiert, da ist mir eingefallen, als ich Spanisch gelernt habe, Spanisch lernen musste, da habe ich nochmal über das spanische Wort, also das spanische Wort für Käse nachgedacht und ich habe Denise und Roman gefragt, wisst ihr eigentlich, wie man auf Spanisch Käse sagt? Weißt du noch, wie es weiterging?
Ja, wir haben dann überlegt und ich dachte, ja gut, auf Italienisch heißt es Formaggio. Auf Französisch Fromage und da es ja auch eine lateinische Sprache ist, dachte ich, irgendwas mit For. Ja,
Fromaggio vielleicht.
Ja, sowas, genau. Aber es kam dann doch ganz anders.
Genau, das war das Interessante und ich habe mich das immer gefragt, wenn ich auf Spanisch gelebt habe, dann ist das immer kurz gekommen. Warum ist das spanische Wort Queso, el Queso ist der Käse, warum ist das so ähnlich wie der Käse? Und ich hatte da nicht die Zeit gefunden, das nachzuschlagen. Aber dann, als wir die Doku geschaut haben in dieser Pause, weil es immer um Milchprodukte ging und was Milchprodukte mit dem Gehirn machen, sind wir darauf gekommen. Dann haben wir nachgeschlagen und wir hatten vorher aber Theorien und viele Theorien haben zugestimmt, also zugetroffen. Das eine ist das Wort Käse, wie auf Spanisch Queso, diesen verwandt diese Wörter miteinander, genauso wie Cheese auf Englisch. Also was wir auf Deutsch mit K haben, wie zum Beispiel Kinder, ist dann auf Englisch oft ein Ch geworden, wie Children. Ne? Kinderen ist dann Children irgendwann geworden. Das ist ein Muster, was ich wusste. Und auf Latein war, das ist so lustig, das Wort für Käse Caseus oder Caseus. Und somit haben wir dann das Wort auf Spanisch erklärt, Queso, und das Wort auf Deutsch erklärt, Käse. Okay, dann ist die Frage, warum ist es dann auf Italienisch, wie ist es auf Italienisch?
Formaggio und auf Französisch? Ja, Fromage.
Warum haben die beiden denn das?
Und dann saßen wir hier und hatten alle so ein Fragezeichen auf den Kopf und dann, hä? Und wir wollten die Pause eigentlich ganz kurz halten, stattdessen haben wir alle unsere Handys gezückt und gegoogelt.
Und der Roman, der meinte noch so, ja, vielleicht ist es ein geformter Käse, so Fromage geformt. Und tatsächlich, dann haben wir es weiter nachgeschlagen, das vulgärlateinische Wort, also umgangssprachliches Latein, da war es nicht mehr nur noch Caseus, sondern da war es Formaticus. Caseus Formaticus, also ein geformter Käse, genau wie er es vermutet hatte. Ja. Und so haben beide Wörter, also einmal die Käse, Cheese, Queso, diese Linie kommt aus dem Latein. Und auch die Linie von Fromage oder
Formaggio,
die sind auch aus Latein. Und ja, so ist dann alles auf die Ursprungssprache Latein zurückzuführen, aber aus verschiedenen Gründen. Ich liebe sowas. Denise, machst du sowas eigentlich auch manchmal, dass du nachschlägst, woher Wörter
Doch,
kommen?
Klar, das mache ich auch. Ich finde das auch total spannend. Ich merkte auch, dass wir beide das noch spannender fanden als mein Mann Roman.
Ja, er hat das auch gesagt.
Wir haben das total gefeiert.
Er hat gesagt, ne, er findet es spannend, wir es spannend finden. Ja, genau. Und ich habe ihn gefragt, findest du das nicht spannend? Er sagt, das ist okay. Ne? Er sagt, ist okay, sagt
ich meine, er. Ja, ist so interessant, aber wir haben das wirklich so gefeiert, das war so lustig.
Jetzt ohne Spaß, in meinem Kopf war das immer so, warum ist es El Queso? Das ist so krass, das hat mich so, fand ich krass. Ne? Es gibt natürlich noch, in anderen Sprachen sind es Wörter, die ganz anders klingen. Ja. Wenn ich so an Persisch, Kurdisch, Arabisch denke, das wäre auch mal spannend, das nachzuschauen. Aber ja, diese Doku-Serie, Du bist, was du isst, wir werden sie noch weiter anschauen.
Die ist wirklich empfehlenswert. Ne?
Auf jeden Fall.
Und nebenbei, wirklich empfehlenswert.
Wir werden das gerne noch ab und zu erwähnen. Also da sind echt krasse Sachen drin. Die Geschichte unserer modernen, nicht nur westlichen, aber unserer modernen Ernährungsweise. Dieser Punkt mit Japan, dass in Japan gar keine Milchprodukte gegessen wurden und erst nach dem Zweiten Weltkrieg, Japan hat verloren, wurde, ich weiß nicht, ob Japan besetzt wurde, aber kulturell auf jeden Fall sehr beeinflusst. Japan wurde auf jeden Fall kulturell sehr beeinflusst und dann sind die Milchprodukte gekommen. Dann ist auch anscheinend McDonald's gekommen und so weiter und ja, der Rest ist Geschichte, aber es ist kein Zufall, wie wir zu dieser Ernährungsweise gekommen sind, die wir jetzt haben. Das hat alles eine Geschichte und kaum jemand denkt darüber nach, warum essen wir so viele Milchprodukte? Ja, ich finde es sehr, sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen. Wir haben ja in der vorletzten Folge gesprochen über Taschengeld. Erinnerst du dich noch dran, Denise?
Natürlich.
Boah, wir haben da so viele Nachrichten zu bekommen. Ich lese mal ein paar vor. Und zwar, wir haben von Zeynep die Nachricht bekommen. Sie sagt, ich finde, dass Taschengeld nicht unbedingt von der Leistung abhängen muss. Die Kinder sollen lernen, dass Geld nicht alles ist und dass sie auch andere Werte schätzen. Wenn man den Kindern nur Geld gibt, wenn sie etwas tun, werden sie vielleicht denken, dass sie nur dann etwas wert sind. Außerdem kann es sein, dass sie dann bei anderen Leuten Geld schnorren, ja, tolles Wort, wenn sie mal kein Taschengeld bekommen. Natürlich gibt es auch andere Meinungen dazu. Manche Eltern glauben, dass Taschengeld nach Leistung motivierend wirkt und die Kinder auf das spätere Leben vorbereiten. Sie sagen, dass die Kinder so den Wert des Geldes erkennen und verantwortungsvoll damit umgehen lernen. Ich würde die goldene Mitte wählen, mal so, keine Regelmäßigkeit, also was du ja kritisiert hast, das findet sie gut, keine Regelmäßigkeit, sodass das Kind auch lernt, wie es mal ist, kein Geld zu haben. Denise, was meinst du dazu?
Ja, ich werde von dir immer ins kalte Wasser geworfen, ne? Ich muss dazu sagen, es ist nicht so, dass wir uns hier immer groß vorbereiten, sondern Philipp, legt einfach los und ich werde gefragt und muss direkt antworten und am besten noch eine schlaue Antwort parat haben. Ich bemühe mich. Ich bin auch der Ansicht, dass man lehren sollte, dass andere Werte viel, viel wichtiger sind als Geld. Also da gehe ich auch voll mit. Ja, die Regelmäßigkeit, ne, wie du schon sagst. Also ich finde die Regelmäßigkeit wichtig, hatte ich ja auch betont in dem anderen Podcast. Aber ja, man muss nicht immer alles so leistungsbezogen tun. Und im Bereich Taschengeld genauso. Sondern, und da kommen wir wieder auf mein Lieblingswort, intrinsische Motivation. Ich finde eher diese zu stärken und sich Gedanken darüber zu machen, wie man die fördern kann, finde ich viel, viel spannender, als sich durch Geld irgendetwas zu erkaufen. Und wenn es ist, dass man erkauft, dass die Kinder dies und jenes tun und machen.
Wie gut warst du in Mathe in der Sekundarschule?
Ich habe mich mit einer 2 bis 3 wacker gehalten.
Okay.
In Deutsch und Englisch war ich viel, viel besser, aber Mathe war immer, naja.
Ich habe oft versucht, mich für diese Form der Mathematik, die Leute werden ja weltweit gezwungen, sich zu beschäftigen mit dem Thema Gleichungen. Und das ist auch ein, so wie mit dem Thema Ernährung, ich stelle mir die Frage, warum werden weltweit Milliarden Menschen gezwungen, sich mit Gleichungen zu beschäftigen? Ich stelle einfach nur die Frage und zum Beispiel nicht mit Statistik. Das kommt dann sehr, sehr spät meistens. In verschiedenen Ländern habe ich gefragt, wann kommt Statistik? Ja, ganz am Ende, ganz kurz. Ich finde das seltsam und ich habe immer versucht, mich für Gleichungen, also Algebra, intrinsisch zu motivieren. Ich habe wirklich viel versucht und es ist mir damals nicht gelungen, irgendwie einen Sinn darin zu erkennen. Ich habe auch die Lehrer gefragt und so weiter. Was könnte man in so einer Lage noch machen? Ich habe die Lehrer gefragt, wofür brauche ich das? Der Roman hat auch, der hat gesagt, er hat das auch seine Lehrer gefragt. Er hat gesagt, wir alle fragen immer, wofür brauchen wir das? Und es gibt keine Antwort. Was würdest du sagen? Kann man da noch intrinsisch motivieren?
Ja, aber die kommt dann woanders her. Mhm. Und zwar geht es dann nicht mehr um das Fach, sondern es geht darum, ich brauche gute Noten, damit ich den Abschluss schaffe, dann studieren kann oder eine Ausbildung machen kann, um dann das Leben zu haben, was ich mir wünsche. Und das ist eben eine kleine Hürde, die ich nehmen muss. Und daraus kommt vielleicht die intrinsische Motivation einfach, ja, weil man gewisse Dinge leider tun muss in dieser Welt, um dann eben weiterzukommen und ja, auch seine Träume zu leben. Ich meine, das ist ja genauso extrinsisch? Es ist eine Mischung, glaube ich, weil es ist zum einen zwar extrinsisch, weil du dann natürlich eine Art Zwang dahinter hast, aber die ist auch intrinsisch, weil du ja eigentlich etwas erreichen möchtest und zwar aus dir selbst heraus. Und das, was du aus dir selbst heraus erreichen möchtest, ist eben an Bedingungen geknüpft. Und deswegen ist das eine Mischung, denke ich.
Wir freuen uns auf Nachrichten von den Zuhörern. Was denkt ihr davon? Was kann man tun, wenn man wirklich etwas lernen soll in der Schule und man hat Probleme zu verstehen, warum man das lernt? Ja?
Ich muss dazu sagen, ich meine, jede Prüfung ist ja eigentlich eine extrinsische Motivation. Ich muss jetzt lernen für die Prüfung. Die intrinsische Motivation ist, du hast ja auch ein übergeordnetes Ziel. Und da möchtest du hin. Und das sind die Hindernisse im Weg, die du dann bewältigen musst. Und du machst es nicht, weil du dann irgendwie 30 Euro von deinen Eltern kriegst. Nein, sondern weil du eben, ne, ich wiederhole mich, das Leben führen möchtest, das du dir vorgestellt hast.
Wir haben noch eine Nachricht bekommen, die sehr, sehr interessant ist, von Valentina. Ich kann den Nachnamen gerade nicht aussprechen. So gut sind meine Kenntnisse der kyrillischen Schrift nicht. Valentina habe ich aber noch geschafft zu lesen. Und sie hat eine ausführliche Nachricht geschrieben. Ich fange mal in der Mitte an. Meine Eltern konnten es sich nicht leisten, mir Taschengeld zu geben, weil unsere Familie nicht reich war. Sie haben viel gearbeitet. Ich habe gesehen, wie schwer es ist, Geld zu verdienen. Deshalb habe ich auch nie um Taschengeld gebeten. Aber als ich 11 Jahre alt war, habe ich mein erstes Geld verdient. In den Winterferien habe ich Walnüsse geschält. Was für ein Job, oder? Walnüsse
schälen. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Job gibt.
Ich glaube, sie kommt aus der Ukraine.
Ja.
Meine Eltern haben sie dann auf dem Markt verkauft und mir Geld dafür gegeben. Im Sommer habe ich immer Obst und Gemüse aus unserem Garten verkauft. Also als Kind habe ich sehr früh verstanden, was Geld ist, wie schwer es manchmal ist, es zu verdienen. Und ich habe mir immer gut überlegt, was ich kaufen wollte. Jetzt habe ich einen 8-jährigen Sohn. Er hat alles, was ich als Kind nicht hatte. Ich bringe ihm bei, mir im Haushalt zu helfen. Und manchmal gebe ich ihm Taschengeld einfach so, nicht als Bezahlung. Er weiß nicht genau, wann er es bekommt. Gleichzeitig bringe ich ihm bei, wie man mit Geld umgeht. Was hältst du von diesem Zuhörernachricht?
Von was genau?
Was hältst du allgemein von dieser Zuhörernachricht? Ja. So, was geht dir durch den Kopf? Walnüsse schälen, auf dem Markt verkaufen. Jetzt aber in der nächsten Generation ist es bedingungslos.
Ich finde es schön. Mhm. Ich würde es genauso handhaben, denke ich. Ich meine, klar, ich poche immer auf diese Regelmäßigkeit, weil ich nämlich die Erfahrung gemacht habe, dass ich das so schlimm fand. Dann kommt es natürlich immer auf das Alter an und so weiter und so fort. Aber diese Unregelmäßigkeit, die ist manchmal auch ganz gut. Und zwar, wenn es darum geht, okay, du willst ins Kino gehen oder hier und da, hier hast du das Taschengeld dafür, also immer für eine spezielle Sache. Und ich kann verstehen mit der Geschichte, dass man Walnüsse geschält hat und so weiter, dass man einfach dem Geld einen ganz anderen Wert gibt. Und deswegen versucht auch diesen Wert seinen Kindern weiterzugeben. Und ich finde, sie macht das gut. Was findest du? Was ist deine Meinung?
Ich habe einen großen Unterschied gemerkt zwischen Männern und Frauen, wie sie mit dem Thema umgehen. Mein Eindruck ist, dass Mütter eher die Tendenz haben, bedingungslos zu geben, weil dieses Geben für sie eine Form von Liebe ist, wie ihre bedingungslose Liebe zu ihrem Kind. Ich denke an die Zukunft als Mann, wenn ich daran denke. Und das ist so eine Sache, über die kaum geredet wird, aber die meisten Männer, wenn sie erwachsen sind und Erfahrung gesammelt haben, haben sie wahrscheinlich gemerkt, dass sie gar nichts oder sehr wenig bedingungslos bekommen. Und deswegen ist meine Erklärung, warum oft Väter Anforderungen besonders an die Söhne stellen. Ja? Woher kam das? Ich habe mich immer gefragt, woher das kommt, dass die Väter Grenzen ziehen, Bedingungen stellen und so weiter. Und ich vermute, es basiert auf der, man kann sagen, harten Erfahrung, aber es ist einfach die Erfahrung, dass du performen musst, um gewisse Dinge zu erreichen. Ist ein ganz anderer, ich wünschte, wir könnten irgendwie mal im jeweils anderen Geschlecht mal ein komplettes Leben durchleben, um das nachzuvollziehen. So erkläre ich mir das oft, dass mit Vätern sehr oft sehr schnell das Thema Bedingungen reinkommt. Dass man sagt, ja natürlich, es gibt, ich habe, ne, nicht nur ich habe nichts bedingungslos bekommen, sogar wenn sie was bedingungslos bekommen haben, haben sie später gemerkt, dass, also wer gibt schon einem Mann ein Getränk aus? Ja, so als banales Beispiel. Gibt es? Aber wir können global sagen, ist wahrscheinlich eher umgekehrt. Um das Getränk zu bezahlen, musst du Geld verdienen. Um jemanden zum Essen einzuladen, musst du Geld verdienen. Da steckt so viel hinter, worüber man aber nicht spricht. Aber die Männer haben so eine Art Geheimwissen. Es ist kein Geheimwissen, es ist so ein, man redet nicht darüber. Weil wenn man darüber redet, das könnte dann rüberkommen als sich beschweren. Und Männer sollten sich nicht beschweren, nicht jammern. Und ich vermute, daher kommt dieses Gefälle. Und da passt direkt die nächste Zuhörernachricht rein von Matthias. Der Matthias ist in Deutschland aufgewachsen. Das ist einer unserer vielen Muttersprachler, die uns zuhören. Und er hat folgendes. Ideen für eine Taschengeldpädagogik. Stufe 1, kleiner Betrag, in Klammern bedingungslos. Stufe 2, an konkrete Aufgaben, Ziele gekoppelt. Haushalt, Schulleistungen. Stufe 3, Probleme von anderen Menschen lösen, zum Beispiel Nachbarn. Interessant, ich habe gar nicht mit ihm darüber gesprochen. Ja. Es kommt sehr schnell, ausgerechnet von einem Mann, wir brauchen irgendwo Bedingungen, wir brauchen irgendwo eine Aufgabe und so weiter. Das ist eine Wahrnehmung von mir, ich könnte falsch liegen, wir könnten eine Umfrage machen, aber das ist, was ich sehr oft sehe. Frauen, sehr schnell, auch wenn sie selber hart gearbeitet haben, wollen sie dann der nächsten Generation aus bester Absicht das bedingungslos geben. Und ich finde das faszinierend zu sehen. Was denkst du? Du lächelst so.
Er hat weil er ja auch einen kleinen Betrag bedingungslos geben würde. Mhm. Und sowas Ähnliches hatte ich ja auch im letzten Podcast gesagt, dass man sagt, okay, einen kleinen Betrag gibt man bedingungslos und danach ist es an Bedingungen gekoppelt. Was ich hier schön finde, ist die Idee, helfen. Die dritte Stufe, dass man sagt, okay, man ist nicht mehr egoistisch, sondern man öffnet sich der Welt und gibt Dinge zurück. Und das finde ich ganz toll. Ich meine, es ist natürlich auch wieder dieses, ja, dann tust du es halt für Geld. Ne? Das ist immer, ich weiß nicht, ob das immer so einen bitteren Beigeschmack hat, gerade wenn du dem Nachbarn helfen kannst, dann tust du es ja manchmal einfach nur, weil du helfen kannst und dann nicht nur, weil es an Geld gekoppelt ist. Aber klar, wenn es jetzt um Rasenmähen geht oder ähnliches, ist es natürlich nett, dann noch was Nettes vom Nachbarn zu bekommen. Natürlich. Gerade so als Wertschätzung. Ja, ich finde es schön. Ein schönes Stufenmodell. Weil du hast dann beides mit drin, weißt du? Du hast dieses, wie du es nennst, dieses Männliche an Bedingungen geknüpft. Entschuldigung, ich muss meine Stimme so verzerren.
So rede ich hier die ganze Zeit, ja.
Und du hast dann, wie du es nennst, ne, dieses weibliche Bedingungslose. Und du hättest dann beides miteinander vereint. Finde ich schön.
Ja, also ich kann es noch anders formulieren. Man kann auch sagen, wenn man Männer, Frauen rausnimmt, du hast einmal das sozialistisch-kollektivistische bedingungsloses Grundeinkommen und die Marktwirtschaft, du musst performen, du musst.
Ja, die Kapitalistin hier.
Ich mag lieber Marktwirtschaft. Ja, das Wort mag ich lieber. Ich finde es sehr faszinierend. Ja. Übrigens, der Matthias hat noch was hinterhergeschickt, fällt mir gerade ein. Super Idee. Ah nee, das war meine Antwort. Super Idee. Ja, genau, richtig. Jetzt habe ich es. Ach krass, sehr gut, ja, Wahnsinn. Wir haben noch eine letzte Zuhörernachricht bekommen zu diesem Thema speziell und zwar von Lule. Lule lebt auch in Deutschland, ist auch eine Deutsch-Muttersprachlerin, die ein Kind hat und folgendes, ich kürze die Nachricht, ich lese vor. Ich habe mir den Podcast angehört, das hört sich alles sehr gut an und auch sehr gut alles erklärt und sehr schöne Zwischengeschichten, das waren deine geilen Geschichten, ja, wo du die stille Heldin des Alltags warst oder andere stille Helden des Alltags gekommen sind. Und meiner Meinung nach finde ich, Kinder sollten auch kein Taschengeld kriegen, weil Kinder kriegen immer zwischendurch viel zu viel. Das ist auch interessant, da haben wir noch gar nicht dran gedacht, oder? Was denkst du davon?
Bei mir ist das zum Beispiel nicht so. Ganz interessant, bei meinem Sohn. Dadurch, dass, ich meine, okay, ich wollte jetzt nicht hier traurig werden, aber dadurch, dass meine Mutter zum Beispiel nicht mehr da ist seit 3 Jahren, kriegt er gar nicht mehr so viel zwischendurch. Mhm. Das gab es früher, als meine Mutter da war, war das gang und gäbe. Aber ich merke, dass das jetzt total reduziert wurde und ich selber auch nicht so bin. Zum Beispiel im November fange ich an, wenn ich was sehe für meinen Sohn, es eher zur Seite zu tun für Weihnachten, eben um ihm nicht die Sachen zwischendurch zu geben. Das mache ich sogar ganz bewusst. Deswegen gibt es das bei uns so nicht und das Taschengeld ist deswegen ganz nett.
Vielen Dank, ich lese weiter. Und deswegen kriegt meine, ihre Tochter, kein Taschengeld. Ich bin auch nicht dafür, weil sie zwischendurch sowieso so viele Sachen kriegen. Genau. Und die Geschichte mit deinem Portemonnaie, war es dein Portemonnaie? Ah nee, mein, das war meins, wo ich mein Portemonnaie zu Hause vergessen habe. Dass jemand dir etwas ausgegeben hat, fand ich auch voll süß. Danke, Lule, das war auch echt cool.
Das gibt's nicht oft, ne? Das gibt's, muss man dazu sagen.
Ich vergesse es aber auch nicht oft. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich mein Portemonnaie komplett vergessen habe. Aber ich habe nicht vergessen, wo ich es vergessen habe.
Immerhin.
Immerhin. Übrigens, das ist so ein Wort, was viele, die Deutsch lernen, lernen sollten. Immerhin. Mhm. Immerhin. Wenn sie das richtig benutzen können, dann merkst du, du bist jetzt wirklich in Richtung Muttersprachler. Immerhin. Letzter Absatz von Lule, also im Großen und Ganzen fand ich den Podcast, also diese Folge, echt sehr amüsant und hat auch Spaß gemacht zuzuhören. Vor allem die, das muss ich ehrlich sagen, ich finde das total toll. Also es gibt nichts Schöneres, als in euren Podcast reinzuhören.
Oh,
Lule, damit hast du es in die Nachrichten hier bei uns geschafft. Vielen, vielen Dank. Und ja, das Thema, da haben wir ein tolles Thema angestochen mit dem Taschengeld, weil da ist dieses bedingungslos, heißt bedingungslos, bedingungslose Liebe, die, ist das Gleiche und so weiter. Wir haben dieses mit, man muss im Leben aber auch performen, da steckt so viel drin. Wir haben noch eine Frage von Arthur. Der Arthur hat geschrieben, inwieweit hilft Schreiben und Lesen Deutsch zu lernen, um den Wortschatz zu bereichern? Schreiben und Lesen, welchen, und jetzt kommt der nächste Punkt, warum wir die Frage vorlesen. Welchen ästhetischen Wert schaffen Schreiben und Lesen im Menschen und tragen dazu bei, dass eine Person im Leben flexibler und kreativer agiert? Also Schreiben und Lesen, um Sprachkenntnisse zu erweitern und um ästhetische Werte zu schaffen und um flexibler und kreativer zu handeln, zu agieren. Er schreibt weiter, ich bin zum Beispiel Schriftsteller, was ist für mich Schreiben? Ich schreibe, um meine Vorstellungskraft zu erweitern, aber auch um meine tägliche Nüchternheit zu verringern. Da habe ich ihn gefragt, weil das war ein bisschen schwer für mich zu verstehen, was er meint damit, nicht sprachlich zu verstehen, sondern wow, es sind so kreative Worte, ich muss verstehen, was er meint. Ja. Was meinst du mit Nüchternheit, habe ich ihn gefragt. Mhm. Und er meinte, der Alltag ist für mich ziemlich trocken und Nüchternheit herrscht an allen Ecken und Enden. Wenn ich das hier schreibe, kann ich aus dieser Nüchternheit austreten und meine eigene Welt aufbauen. Denise, du bist ja hier die singende Deutschlehrerin. Schreiben und Lesen, um Sprachkenntnisse zu erweitern und um ästhetische Werte zu schaffen. Was meinst du dazu?
Ich bin begeistert von dieser Nachricht. Ja, ästhetische Werte zu schaffen, schön. Oh, wir kriegen Besuch.
Der Roman ist hier. Von dir geredet, Roman. Hey, sag mal hallo.
Hallo.
Das war wirklich seine Stimme.
Naja.
Denise, wolltest du was sagen zu dem Schreiben?
Ja, ich wollte noch etwas zu dem Schreiben sagen. Und zwar, ja, Lesen und Schreiben. Ich kann das total nachvollziehen, dass man das Gefühl hat, dass die Welt so ein bisschen Ich nenne es immer ein bisschen kalt ist und man sich deswegen nach einer anderen Welt sehnt und anfängt zu schreiben, anfängt zu singen, anfängt zu malen. Ich meine, die Kunst ist so bedeutsam für uns Menschen, weil wir dadurch ja zeigen, wie wir die Welt sehen und empfinden. Und zwar unabhängig von dem, was tatsächlich gemessen werden kann, sage ich jetzt mal. Und auch im Fremdsprachenunterricht ist zum Beispiel kreatives Schreiben wundervoll. Wundervoll, um sich mit der Sprache zu beschäftigen und diese zu seiner eigenen auch zu machen. Oder sie eben auch zu singen.
Ich finde das auf jeden Fall toll, Arthur, dass du dich traust, in einer Fremdsprache kreativ zu schreiben. Ich finde es ja schon in der Muttersprache heftig. Und geh auf jeden Fall diesen Weg weiter. Es wird dir helfen, den Wortschatz zu vertiefen. Es wird dir helfen, dein Leben weiter zu bereichern. Du musst immer daran denken, viele Menschen haben schon ein Problem, unkreative Texte zu schreiben. Eine normale E-Mail auf der Arbeit. Damit verdienen wir unser Geld als Online-Sprachschule, den Leuten zu helfen, auf der Arbeit vernünftig schriftlich zu kommunizieren, wo relativ wenig Kreativität ist. Deswegen, du bist auf einem sehr, sehr guten Weg. Du hast einen Schatz dort. Ich habe da sehr viel Respekt vor und mache auf jeden Fall weiter so. Denise, Worte zum Abschied für diese epochale Podcast-Folge.
Sie hat sehr viel Spaß gemacht. Diesmal ist sie um einiges länger geworden, aber ich habe nicht gemerkt, wie die Zeit geflogen ist.
Das liegt an dir.
Das liegt eher an dir.
Nee, das liegt an dir. Ich habe hier eigentlich nur zugeschaut. Ja, vielen, vielen Dank für alle deine Ideen. Und wenn ihr eine Frage an uns habt, dann schickt uns eine Nachricht in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Könnt ihr sehen, wie ihr uns eine Nachricht schicken wird. Und ich habe hier schon die Notizen für die nächsten 3-4 Folgen. Wir sind gerade erst im Prozess, uns warm zu laufen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.